Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Ich spreche heute mit Markus Rudolf Axt, seit 2013 Intendant der Bamberger Symphoniker. Lieber Herr Axt, herzlich willkommen bei Klangvoll.
Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Wir blicken heute in Ihren Maschinenraum als Intendant eines international renommierten Spitzenorchesters aus der fränkischen Provinz. Ein Orchester mit 111 Mitgliedern, einem Chefdirigenten und drei Ehrendirigenten. Wir wollen sprechen über das Bamberger Phänomen, also hohe Abonnementsquote und Kartennachfrage. Wir schauen auf die böhmischen Wurzeln, also ihre Tradition und Identität. Wir blicken voraus auf den 80. Orchestergeburtstag im Jahr 2026. Und wir beleuchten, wie ein Orchester aus dieser fränkischen Provinz es immer wieder auf die großen Bühnen in der ganzen Welt schafft. Herr Axt, Sie sind studierter Musik- und Theaterwissenschaftler sowie Germanist. Ihre Karriere verlief über das internationale Jugendfestspieltreffen in Bayreuth, das Schleswig-Holstein Musikfestival. Ich glaube, da waren unendlich viele deutsche Intendanten mal beim SHMF. Das Beethovenfest in Bonn. Dann waren Sie schon mal von 2005 bis 2008 Orchestermanager in Bamberg und dann 5 Jahre Leiter der Tournee- und Konzertplanung der Berliner Philharmoniker und jetzt seit 2013 sind Sie Intendant der Bamberger Symphoniker. Können Sie sich noch einen schöneren Job vorstellen?
Also ehrlich gesagt, sage ich immer, das ist der schönste Job, den es in dieser Branche gibt. Und mein Kollege und Stellvertreter korrigiert mich dann immer und sagt, nein, das kann nicht sein, weil den schönsten Job, den es in der Branche gibt, den habe ja ich. So sind wir uns sozusagen dort einig. Und ich glaube, wenn man sowas gefunden hat, wirklich eine Art, ja, Ziel, berufliches Ziel oder berufliche Erfüllung, die auch jetzt nach 11,5 Jahren immer noch nicht langweilig ist und immer noch neue Herausforderungen beinhaltet, weil so ein Job sich ja auch ändert und die Ansprüche und die Aufgaben sich ändern, jetzt nicht nur durch Corona, sondern einfach dadurch, dass man nach 11,5 Jahren verschiedene Dinge anders macht, als man sie im ersten oder zweiten Jahr macht. Und deswegen bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich hier in Bamberg, ja, das muss ich sagen.
Die Bamberger Symphoniker waren fast 5 Jahrzehnte als eingetragener Verein organisiert. 2003 bekam das Orchester den Zusatztitel Bayerische Staatsphilharmonie und 2004 wurden die Symphoniker durch ein Gesetz des Freistaats Bayern in eine Stiftung umgewandelt. Wie hat sich diese Rechtsform für Sie in der Praxis bewährt?
Ich finde, diese Rechtsform ist so ziemlich das Beste, was man haben kann. Wir sind ja ein besonderes Orchester in der Trägerschaft, weil wir nicht nur einen Zuwendungsgeber haben, sondern gleich 4. Das ist der Freistaat Bayern, vorneweg mit über 80% der Zuwendung. Deswegen auch der Ehrentitel Bayerische Staatsphilharmonie. Das ist aber auch die Stadt Bamberg, die 12,6% der Zuwendung trägt. Was für eine Stadt dieser Größenordnung durchaus ein ordentlicher Beitrag ist. Und dann der Landkreis und der Regierungsbezirk Oberfranken. Die sind alle gekoppelt, das heißt, Erhöhungen müssen gleichzeitig mitgetragen werden. Also sozusagen, man will auch politisch gar nicht ausscheren aus der Gemeinschaft, die dort ist, was uns eine finanzielle Stabilität gibt. Und das Ganze kombiniert mit einer Stiftung gibt mir natürlich die Freiheit, jenseits von kameralistischem Denken den Haushalt so zu gestalten, dass wir uns auch Tourneen leisten können, die mal ein Defizit abwerfen, wenn ich auf einem anderen Feld eben Einnahmen habe. Hauptsache am Ende des Jahres habe ich eine schwarze Null da. Und natürlich den künstlerischen Erfolg, den sich der Freistaat wünscht.
Dann lassen Sie uns doch gleich auch mal zur Frage oder zum Phänomen Bamberg kommen, nämlich die Abonnements und die Kartennachfrage. Die Bamberger Symphoniker haben ja eine außergewöhnlich hohe Zahl an Abonnenten in einem vergleichsweise kleinen Einzugsgebiet. Und wie erklären Sie sich diese besondere Bindung des Publikums? Ich habe ja sogar schon was von Wartelisten gehört.
Ja, wir haben Wartelisten seit einem Jahr. Die hatten wir, glaube ich, zuletzt in den 70er Jahren oder so. Es sind verschiedene Faktoren. Zum einen haben sie natürlich diese Stadt ich will nicht sagen Provinz, da muss ich Sie korrigieren, Herr Mertens. Provinz ist Bamberg in keinem Fall. Es ist keine Metropole und es liegt aber zentral in Bayern oder zentral in Deutschland. Es ist eine Stadt mit tausendjähriger Geschichte, eine Stadt, die UNESCO-Weltkulturerbe ist und wo also eine gewisse Sensibilität für kulturelle Belange in der Bevölkerung verankert ist. Und damit auch die Begeisterung für ein Orchester, was eigentlich seit der Gründung zu groß und zu gut war für die Stadt. Ja, weil natürlich braucht eine Stadt mit 72.000 Einwohnern kein Orchester mit 111 Planstellen. Das ist ja auch klar. Aber wir waren immer als Kulturbotschafter, als Kulturdiplomat unterwegs im Auftrag der damals 1946, dann 1949 neu gegründeten Bundesregierung, auch als mit den Bundespräsidenten unterwegs nach Südamerika. Wir waren das erste deutsche Orchester in Carnegie Hall nach dem Zweiten Weltkrieg, noch vor den Berliner Philharmonikern. Wir waren in den 60er Jahren schon in Japan unterwegs und wir waren in Ägypten, in Südafrika, in Hongkong schon 1982. Also wenn man sich das anschaut, ich versuche immer das 65. Land auf unserer der Landkarte zu erreichen, aber es ist schwierig, weil wir schon fast überall waren. Außer in Kanada und in Australien, das haben wir noch nicht geschafft irgendwie. Und also sie haben diese Stadt, sie haben ungefähr 6.000 Abonnenten, das ist also ein knappes Zehntel der Bevölkerung, wenn man die Kleinkinder abzieht. Aber es gibt auch wenig Konkurrenz in dem Sinne. Es gibt ein schönes, gutes städtisches Theater auf sehr gutem städtischen Theaterniveau, aber das hat ein anderes Publikum. Im Bereich der wirklichen exzellenten Spitzenkultur sind wir ja Marktführer vor Ort. Und da ist es klar, dass natürlich diese berühmten 5% der Bevölkerung, die sich dafür interessieren, eben alle bei uns zu Gast sind. Interessant ist, dass wir einen sehr, sehr starken Einzelkartenverkauf haben seit der Pandemie. Das hat aber verschiedene Maßnahmen oder Gründe, die vielleicht auch durch Zufall gleichzeitig miteinander eine Wirkung gezeigt haben, sodass wir im Moment wirklich sehr, sehr dankbar sind über 100%ige Auslastung zum Teil.
Ja, das ist eine fantastische Situation, die Sie da haben und auch aus den Dingen, die Sie gerade eben dargestellt haben, ja zu erklären. Aber was können andere Orchester in Sachen Publikumsbindung und Publikumstreue vielleicht auch von Bamberg lernen? Was funktioniert nur bei Ihnen und was könnte auch woanders funktionieren?
Ich glaube nicht, dass das, was wir machen, nur in Bamberg funktionieren kann. Es ist manchmal einfacher für einen relativ kleinen Markt Werbung zu machen, Marketing zu machen. Ich kann Plakate in der Stadt aufhängen, die wahrgenommen werden, ohne dafür ein Vermögen auszugeben. Ja, wenn ich in Berlin Plakate hängen will, dann kostet das Unsummen, um überhaupt in diesem Rauschen der Großstadt aufzufallen. Wir haben vor 2,5 Jahren den Ticketverkauf selber in die Hand genommen, waren vorher bei einem Kartenvertriebsservice, der alles Mögliche verkauft hat, also vom Phantom der Oper bis zum Basketballspiel, haben jetzt einen eigenen Shop, eine Art Flagship-Store mitten in der Innenstadt mit eigenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die einfach nur unsere Karten verkaufen, nebenbei auch CDs und Bücher verkaufen, was erstaunlicherweise auch noch geht. Und die ihre Kunden natürlich kennen und dann auch so sagen, ach Frau Müller, Sie sitzen doch immer gern am Rand und da habe ich für Sie eine Karte noch, weil Sie stehen ja schon so lange auf der Warteliste. Also diese Kundennähe ist etwas, was wir sehr stark merken. Und dann haben wir jetzt auch seit ungefähr 2 Jahren eine Kooperation mit einem lokalen, regionalen Fernsehsender TV Oberfranken, wo wir einmal im Monat ein 15-minütiges Magazin gestalten. Eine große Bank zahlt das als Sponsoring. Das ist auch sehr schön, dass wir dafür nichts bezahlen müssen. Das ist also so eine Partnerschaft. Und da gibt es immer Blicke hinter die Kulissen, Interviews mit Gastkünstlern, mit Dirigenten, mit Musikerinnen, auch über Kammermusik, Orgelreihe, was gerade immer anfängt. Gerade heute Vormittag hatten wir ein Lauftraining, weil am 4. Mai in Bamberg der Weltkulturerbelauf stattfindet, ein Halbmarathon, der schwerste Halbmarathon Europas, weil es eben auch sehr weit hoch geht bis zur Altenburg. Da sind auch wirklich Profis, die da teilweise schwächeln. Und wir haben natürlich ein Team der Bamberger Symphoniker dabei vor Ort. Und Auch das wird von TV Oberfranken gecovert, weil die zeigen wollen, schaut mal her, das Orchester, die Musikerinnen und Musiker, die machen auch noch was anderes, außer nur vor ihren Pulten zu sitzen. Und es ist so ein Beispiel dafür, was wir machen.
Ja, die Bamberger Symphoniker, jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf die Wurzeln und die Tradition, verstehen sich ja seit ihrer Gründung im Jahr 1946 als Nachfolgeorchester der deutschsprachigen Musiker aus Prag. Und wie prägt dieses böhmische Erbe bis heute die Klangkultur und das Repertoire des Orchesters?
Na, dieses böhmische Erbe war immer da, aber man kann es natürlich schwer verbalisieren. Als ich hier angefangen habe, hatten wir wirklich mal eine Gesprächsrunde mit vielen Musikerinnen und Musikern aus dem Orchester über diese Frage dieses böhmischen Klangs oder des Bamberger Klangs, wie es damals auch Jonathan Nott schon gesagt hat. Und ich habe gefragt, was ist das denn? Wie kann man das denn beschreiben? Oder wie spielt ihr damit dieser Bamberger Klang, dieser eigene spezifische Klang entsteht? Und das ist relativ schwer zu sagen, ja, weil es auch etwas ist, was in der Tradition des gemeinsamen Musizierens oder in der Tradition ja fast ein Berufsleben lang in diesem Orchester mitzuspielen, wenn man mit Mitte 20 hier reingeht und die meisten werden nicht mehr in ein anderes Orchester kommen, weil wohin gehe ich sonst, außer vielleicht nach Berlin oder auf eine Professur oder so, das haben wir schon, aber das ist schon so ein wirklich guter Endpunkt für eine Orchesterlaufbahn und dann bin ich da 30, 40 Jahre in einem Orchester und passe mich an. Und es wird ähnlich wie das in Leipzig, ja, oder in Dresden auch der Fall ist natürlich, oder auch in Berlin. Es wird ein Klang, eine Art zu musizieren, eine Art sich zu bewegen, gemeinsam zu atmen und so weiter, auch nonverbal tradiert. Und man hört das in den Aufnahmen. Jakob Ruscher, der ja auch aus dem böhmischen Klang oder er sagt auch aus dem mitteleuropäischen Klang kommt, bestätigt das und sagt, ja klar, das ist ein Klang, das ist ein warmer mitteleuropäischer Klang. Er sagt aber, die Tschechische Philharmonie hat einen ganz anderen Klang. Ja? Also das ist, und er hört natürlich auch diese Unterschiede logischerweise. Das, was für mich wichtig ist, glaube ich, ist, dass wir einen Klang haben, der begeistert, auch das Orchester zum Brennen bringt und der unverwechselbar ist, was auch unsere Aufnahmentradition natürlich mit beeinflusst.
Und inwiefern beeinflusst diese Tradition Ihre Besetzung und Programmgestaltung? Also es gibt ja besondere Affinität zu den entsprechenden tschechischen Komponisten, also Dvořák, Smetana, aber eben auch zu Gustav Mahler, ist ja auch ein ganzer Mahlerzyklus aufgezeichnet worden. Aber was bedeutet das für die sonstige Programmierung?
Es bedeutet erstmal, dass wir uns schon verstärkt mit diesem Repertoire auseinandersetzen, wobei das die tschechische und slawische Repertoire hauptsächlich auch ein Wunsch von Jakub Ruscher ist. Als Martinů-Experte zum Beispiel, wir sind gerade dabei, einen Martinů-Symphonienzyklus aufzunehmen, Dvořák, Janáček, diese Sachen, das machen wir mit großem Vergnügen und großer Begeisterung. Gustav Mahler war Dirigent am Deutschen Opernhaus in Prag. Er war also sozusagen einer der Vorgänger Jakub Ruschers bei diesem Orchester. Wie übrigens auch Mozart und Wagner und Karl Maria von Weber, wenn man jetzt noch weiter zurückgeht bis zum Ständetheater in Prag, wo es wirklich eine belegte Linie gibt, dieses Orchesters bis zurück 1783. Aber da sind wir natürlich schon sehr weit weg. Und deswegen ist Mahler auch immer in den Genen gewesen. George Sale war auch Chefdirigent in Prag, bevor er dann emigriert ist. Und was ich festgestellt hatte, ist, dass wir schon in den 50er und 60er Jahren in Bamberg wieder Mahler gespielt haben. Jascha Horenstein war da, hat eine tolle Aufnahme gemacht von Gesellenliedern zum Beispiel. István Kertész sollte ja Chefdirigent werden, bevor er dann verunglückt ist und hatte kurz vorher noch die Mahler 4 aufgenommen für uns. Diese Aufnahme ist ganz toll. Also das war bevor Bernstein kam, bevor diese Mahler-Tradition überhaupt kam. Krennig war in den 60er Jahren hier in Bamberg und hat seine Werke dirigiert. Also es gibt diese Selbstbesinnung, oder es gab, sagen wir damals, die Selbstverständlichkeit zu sagen, in Bamberg ist dieses alte Prager Orchester, was diese Wurzeln hat, was mit Mahler, mit Zemlinski und so weiter gearbeitet hat, mit Krenek übrigens auch, größter Erfolg des Theaters damals, Johnny spielt auf. Und was jetzt einfach in Bamberg gelandet ist und irgendwie diese Tradition noch hat. Das ist ganz interessant. Das ist dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte so ein bisschen verloren gegangen, auch weil es nicht mehr dokumentiert werden konnte durch den Eisernen Vorhang. Und wir haben das zum 75-jährigen Jubiläum alles nochmal ein bisschen ordentlich sauber dokumentiert, aufgefunden. Auch alte Aufnahmen aus den 40er Jahren entdeckt, die Kalbert dort gemacht hat. Genau die gleichen Stücke, die er dann nochmal in den 50er Jahren in Bamberg aufgenommen hat. Also das sind ganz, ganz überraschende Dinge, die da zutage gekommen sind.
Ja, das ist spannend, zurückzublicken. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen voraus, nämlich auf den 80. Geburtstag der Bamberger Symphoniker im Jahr 2026. Wie wollen Sie dieses Jubiläum begehen? Also 75 Jahre ist ja schon so ein Dreivierteljahrhundert. Das hat man ja schon ganz gut gefeiert. So 80 ist so irgendwo ein bisschen dazwischen, bis man dann aufs Hundertste vorausblickt. Haben Sie da schon besondere Planungen oder Highlights, wo Sie sagen, naja, das hat uns schon umgetrieben und das machen wir zum 80.?
Wenn ich da fange ich dann mal mit dem 70. an. Das war nämlich gerade, als ich hier neu im Amt war. Und dann kamen einige Journalisten und sagten, was machen Sie eigentlich zum 70.? Und mir war das überhaupt nicht irgendwie bewusst, dass man zum 70. etwas machen muss. Aber es gab da eine Art Wunsch. Und dann hatte ich gedacht, ja, wir machen eine Chronik. Aber ich möchte eine Chronik haben, die keine Chronik ist mit Schwarz-Weiß-Bildern und Daten, die dann eingeschweißt im Regal steht und keiner schaut sie an. Und da ist dann daraus erstmal ein Fotobuch mit Andreas Herzau geworden, was das Orchester sehr nah, auch sehr hinter der Bühne und sehr persönlich zeigt, mit Texten von Nora Gomringer, die ja auch in Bamberg lebt, Bachmann-Preisträgerin, Dichterin und so. Und danach auch ein Hörbuch, was der Deutschlandfunk produziert hat, über 4 Stunden, über die gesamte Geschichte des Orchesters. Jens Harzer spricht, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und dann kam der 75., wo wir ein tolles Festkonzert geplant haben mit dem Originalprogramm des Geburtstagskonzertes, damals Beethoven Violinkonzert und Beethoven 7, dazu sage ich gleich noch was. Und da kam die Pandemie und dann musste dieses Konzert zum einen ohne Publikum, zum anderen ohne Chefdirigent stattfinden, weil der gerade in Prag saß, die bayerische Staatsregierung gerade die Grenzen zu Tschechien geschlossen hatte, er nicht rüberkam. Und Gott sei Dank ist einer unserer 3 Ehrendirigenten, nämlich Christoph Eschenbach, dann eingesprungen. Aber das war so, ja, nicht in Feierstimmung natürlich dann. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, komm, jetzt kommt der 80. Geburtstag, ist zwar rund, aber eben 80, also jetzt nicht 100 oder nicht ein Dreivierteljahrhundert, aber wir werden uns das Ganze auch nochmal anschauen. Und da gibt es jetzt eine schöne Koinzidenz. Wir dürfen nämlich die Preisverleihung, die Gala der ICMA Awards, also diese Schallplattenpreise, CD-Preise mit der Jury aus 15, 16 europäischen Ländern, bei uns in Bamberg austragen und machen das genau am 18. März, was im Prinzip der Geburtstag ist, weil das erste Konzert der Bamberger Symphoniker eigentlich am 16. März stattfinden sollte mit Beethovens Eroica, dann natürlich damals noch angemeldet bei der amerikanischen Verwaltung. Zweifel brachte, ob denn so ein Exilorchester, ein deutsches aus Prag, jetzt unbedingt eine Eroica spielen dürfte, so kurz nach dem Krieg. Und dann wurde da Beethovens 7. draus und das hat eben 4 Tage Verzögerung gebracht, sodass erst am 20. März dieses erste Konzert, und wir haben jetzt den Mitteltag genommen, also 18. März. Das ist die Geschichte dahinter.
Ja, das ist immer wieder faszinierend, was es dann doch aus der Geschichte für kleine Geschichten gibt. Und insofern blicken wir voraus auf den März 2026 und die ICMA-Gala, also International Classical Music Awards, und das 80. Geburtstagskonzert der Bamberger Symphoniker. Dann kommen wir mal so ein bisschen zu Ihrer internationalen Reisetätigkeit. Sie haben es schon ein bisschen beschrieben, die Bamberger Symphoniker sind wohl eines der reisefreudigsten deutschen Orchester mit über 7000 Konzerten in mehr als 60 Ländern. Aber wie schafft ein Orchester aus einer vergleichsweisen Stadt es weltweit immer wieder zu so einem großen Renommee zu bringen? Also Kanada fehlt noch, da ist noch Luft nach oben. Aber wie werden Sie da so, oder welche Wahrnehmung fühlen Sie aus den Ländern, wo Sie auftreten?
Also natürlich hat es mit der Geschichte zu tun. Ja, ich hatte ja gesagt, am Anfang war dieses Orchester quasi als diplomatisches Mitbringsel der Bundespräsidenten unterwegs im Gepäck. Und daher kam auch die Tatsache, dass wir sehr früh in sehr, sehr vielen Ländern unterwegs waren. Dort wieder eingeladen wurden, wieder hinfuhren und so weiter, was jetzt dazu führt, dass wir, ich glaube, 17 Mal in Südamerika waren, 18 Mal in Japan, 20 Mal in Spanien und so weiter. Also es gibt eine wirkliche Tradition in verschiedenen Ländern und Weltregionen, wo wir seit 50, 60, 70 Jahren regelmäßig auftauchen und damit uns auch eine Art Stammpublikum oder Fanbase oder wie auch immer man es nennen will, aufgebaut haben. Und darauf kann man natürlich auch zurückgreifen. Das ist das eine. Das andere, dass dieses immer unterstützt wurde von der Aufnahmetätigkeit des Orchesters, Schallplatten, CDs. Früher hatte, glaube ich, jeder diese kleine Nachtmusik mit Kalbert von der Telefunken im Wohnzimmerschrank stehen oder die Dvorak 9 oder nachher auch eine ganz tolle Aufnahme, Smetana verkauft, Braut mit Fischer Dieskau, bis heute, glaube ich, eine Referenzaufnahme. Das sind so Sachen, wo die Bamberger Symphoniker immer wieder und als Schallplattenorchester neben den Berliner Philharmonikern lief das durch. Über Grammophon, über Telefunken, über Buchclub, Pressungen und so weiter, was es da alles gab. Also es gibt massenweise Auflagen aus den 60er, aus den 70er Jahren von Schallplatten von uns. Und es gibt eine Bekanntheit, die dann dazu führt, wenn das Orchester mal vorbeikommt, dass die Leute sagen, ach schau, da habe ich doch die Schallplatte im Schrank, da gehe ich doch mal hin. Und wir waren früher auch noch viel, viel mehr unterwegs. Es gab ja diese berühmten Deutschland-Touren von 6 Wochen zu Zeiten, wo man noch einen Kurswagen an den D-Zug anhängen konnte und wir dann wirklich von Leer in Ostfriesland über nach Bremen, nach Bremerhaven und jeden Abend irgendwo anders gespielt haben. Und es gab da das Sprichwort, wenn du die Bamberger Symphoniker hören willst, bleib wo du bist, weil sie kommen eh vorbei. Das hat sich jetzt heute natürlich ein bisschen geändert, weil der Markt anders ist, aber in den großen Konzerthäusern, Festivals sind wir weiterhin sehr stark präsent.
Gibt es Tourneeländer oder Tourneeorte oder Partnerschaften, die Ihnen da besonders am Herzen liegen, wo Sie sagen, also das ist eine Bank für uns?
Es gibt Japan, ich glaube, das ist mit unser treuestes Publikum seit 1968 mit Kalbert, kurz vor seinem Tod war die erste Tournee dort, wo es auch schon noch Fernsehaufnahmen der Konzerte gab und so. Das wurde also auch immer, diese Konzerte in Japan wurden auch immer medial wirklich gut dokumentiert. Das ist Spanien, ähnliche Situation. Das ist auch Südamerika, da haben wir leider in letzter Zeit, ist es wirtschaftlich ein bisschen schwierig dort gewesen, aber wir haben ganz, ganz oft dort in Südamerika gastiert, waren auch in den 60er Jahren auf einer, ich glaube, 6-wöchigen Südamerika-Tournee mit 2 Super Constellations, die gechartert wurden von der Lufthansa. Die Lufthansa hat dort Flughäfen angeflogen, wo sie überhaupt vorher nicht waren. Es waren ein Lufthansa-Techniker mit an Bord und ein Lufthansa-Koch, weil die nicht so genau wussten, was es da unten zu essen gibt. Und also das muss eine spektakuläre Geschichte damals gewesen sein. Und sowas hält natürlich über Jahrzehnte. Jetzt in neuerer Zeit denke ich zum Beispiel an die Elbphilharmonie, wo wir nächste Woche wieder zu Gast sind mit dem mittlerweile 9. Konzert in fast 10 Jahren Elbphilharmonie bestehen. Also das sind Partnerschaften, die sich auch neu entwickeln. Ja, es gibt sehr viel und überall Österreich, Wien, Konzerthaus, Musikverein, auch eine lange, lange, lange Tradition, dass wir dort sind. Immer wieder mal Lucerne Festival, Edinburgh Festival, diese Geschichten auch. Ja.
Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen. Hauptsache ist, dass am Ende des Jahres eine schwarze Null rauskommt, als wir über die Stiftung gesprochen haben. Aber Tourneegeschäft ist ja schwieriger geworden. Wie sieht das heute mit Finanzierung aus? Also in Deutschland die normalen Auftritte oder auch noch im angrenzenden Ausland ist ja immer noch machbar. Aber in dem Moment, wo es interkontinental wird, wo man eben Aufwand mit Flügen, mit teuren Hotels, mit Visabeschaffung und so weiter hat, wie hat sich da aus Ihrer Sicht das internationale Tourneegeschäft verändert?
Das ist viel, viel schwieriger geworden. Die Preise sind seit der Pandemie ja quasi explodiert. Wir zahlen doppelt so hohe Hotelpreise, wie wir vorher hatten. Passagierkosten genauso. Cargokosten für die Instrumente haben sich teilweise verdreifacht auf den Strecken nach Asien oder in die USA. Und das ist natürlich etwas, was Sie gerade jetzt in dieser wirtschaftlichen Situation in der Welt nicht unbedingt mit erhöhten Honoraren bei den Veranstaltern vor Ort wieder gegenfinanzieren können. Das heißt, man muss sehr, sehr, sehr scharf rechnen, man muss gut kalkulieren, überlegen, was mache ich, was ist uns auch wichtig, wo ist es uns wichtig zu sein, auch als Kulturdiplomat im Auftrag Bayerns und auch der deutschen Kultur in der Welt. Das ist ja in unserem Gen sozusagen die DNA mit drin, dass wir das machen dürfen. Und wir haben Gott sei Dank, wie ich auch erwähnt hatte, durch dieses Stiftungskonstrukt die Möglichkeit, solche Tourneen, die uns wichtig sind und die auch dem Freistaat wichtig sind, mit einem gewissen Defizit zu machen, wenn ich dafür an anderer Stelle Einsparungen habe oder Gewinn machen kann oder Drittmittel wie Förderstiftung, Spenden, Freundeskreis und so weiter. Auch da werden wir sehr gut unterstützt, gerade für solche Sachen.
Wie groß ist Ihr Freundeskreis in Bamberg?
Wir haben 1100 Mitglieder im Freundeskreis und wir haben vor 10 Jahren eine Förderstiftung aufgebaut mit einem kleinen, feinen Kreis an Mäzenen, die sich hauptsächlich um die Finanzierung der Orchesterakademie kümmern und die wirklich nennenswerte Beiträge spenden und dafür auch eine ganz, ganz große Nähe am Orchester haben, also wirklich auf Reisen mitreisen können, ein besonderes Programm haben. Das ist dann schon Chefarztbehandlung in dem Sinne, was dahinter steht, ja.
Ja, die finanziellen Herausforderungen des Reisens haben wir eben schon mal beschrieben, die sind gestiegen. Aber wie sind die Herausforderungen so im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und globaler Präsenz? Und was heißt das auch für die Musikerinnen und das Management, diese doch extreme Reisetätigkeit?
Das ist ein Thema, was wir vor der Pandemie angerissen haben. Und dann während Corona theoretisch vertiefen konnten, weil auch dafür Zeit war, nämlich die Frage der Klimaverträglichkeit von Orchestertourneen. Weil wir natürlich als Weltorchester oder als typisches Reiseorchester dort in einen Konflikt geraten erstmal. Ja, wir müssen unterwegs sein, wir sollen unterwegs sein, aber hinterlassen damit CO2, was nicht unbedingt sein muss. Also was macht man? Zu Hause zu bleiben ist keine Option, jedenfalls nicht für die Bamberger Symphoniker. Wir haben dann erstmal natürlich das gemacht, was jeder andere auch macht, der sich mit dem Thema beschäftigt. Also die Hausaufgaben gemacht, Reiserouten optimiert, gesagt, wir fliegen nur noch Direktflüge, wir fliegen möglichst nicht innerhalb Europas, außer es geht jetzt ganz runter nach Spanien und die Zeit reicht nicht aus, weil 30 Stunden im Zug nach Spanien und am Abend spielen geht dann auch nicht so ganz. Aber ansonsten machen wir sehr, sehr viel mit dem Zug. Wir waren jetzt letztes Jahr im April in den USA und waren, glaube ich, das erste Orchester, was international zu Gast war, das von Boston am Konzerttag nach New York mit dem Zug gefahren ist und dann mit der Subway zur Carnegie Hall, anstatt irgendwelche Busse zu nehmen. Das Lustige war, es war auch noch billiger. Ja? Also die U-Bahn-Karte und schneller auch noch. 4 Stationen Subway für $4.75. Ansonsten hätte ich da Busse bestellt, die einfach im Stau gestanden wären und noch mehr die Stadt verträgt und die Klima, die Atmosphäre. Also manchmal ist das Klimafreundliche auch sogar das Wirtschaftlichere am Ende. Aber es ist einfach ein weiterer Faktor, den man in der Tourneeplanung berücksichtigen muss, den man einpreisen muss. Was wir machen, ist eine Kompensation unserer CO2-Emissionen auf Flugreisen. Und zwar suchen wir uns immer Projekte in den Zielländern, die wir uns auch genau anschauen, damit es nicht irgendwo das Geld in irgendeiner Organisation versackt, sondern wir haben auf Gran Canaria einen Olivenhain neu bepflanzt und haben mit den Menschen, mit dieser NGO dort gesprochen und gesehen, dass da wirklich was passiert und das Geld wirksam eingesetzt ist. Wir haben in Seoul am Flughafen Wiederaufforstung gemacht. Solche Sachen. Und was ich noch viel, viel wichtiger finde, wir schreiben das in die Orchesterbiografie auf den Tourneen im Programmheft und dieser Multiplikatoreffekt, wenn ich dann auf so einer Tournee 20.000 Menschen erreiche, die das alles so ein bisschen lesen, weil es steht ja im Programmheft drin und vielleicht sich überlegen, okay, das ist schon ein gutes Thema mit der Klimakompensation. Ich glaube, das ist viel wichtiger, also sozusagen als gutes Beispiel vorangehen und darüber auch zu sprechen.
Ja, das war das Thema Nachhaltigkeit, Arbeitsbelastung und Herausforderungen für Manager und Management und Musiker bei solchen Tourneen. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht entwickelt?
Das ist immer anstrengend. Es ist natürlich, ja, es ist, also ich weiß nicht, man sagt ja, es wird immer anstrengender, es stimmt auch, weil man natürlich eben strenger plant, kürzer plant, kalkulieren muss, weil mehr passiert, auch mehr Zugverspätungen passieren, wir können alle ein Lied davon singen oder Staus und diese ganzen Verkehrshindernisse, unerwartete Sachen, die an ohnehin stressigen Tagen, Reisetagen noch mehr Zeit fressen und auch noch mehr Nerven fressen und Ruhezeit nehmen. Ja, das muss man ja auch sehen. Am Ende muss das Orchester am Abend um 20 Uhr auf der Bühne sitzen und 100% Leistung bringen, egal was vorher passierte und egal, ob wir 4 oder 5 Stunden unterwegs waren. Das sind wir auch dem Publikum schuldig. Aber es gibt auch da eine gewisse Routine, weil wir so viel unterwegs sind. Und es gibt auch eine gewisse Entspanntheit, ohne dass das Orchester jetzt sagt, ach, uns ist das eh wurscht, das würde ich nicht sagen, aber wenn dann eben der Zug ausfällt, dann ist das eben so, dann regt sich niemand auf, sondern jeder und jede geht mit der Situation gelassen um und weil sie auch wissen, dass wir uns im Vorfeld wirklich kümmern und schauen, dass wir die besten Voraussetzungen so weit vorbereiten, wie es möglich ist, auch was Hotelcheck-ins betrifft und diese ganzen Geschichten. Aber es passiert immer was, ja, das ist klar.
Ich habe da noch einen brennenden Tourbus in Erinnerung, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Das war doch bei Ihnen, ne?
Das war bei uns, ja. Das war eine, hoffentlich statistisch gesehen, das erste und letzte Mal. Das war ein ganz toller, ganz relativ neuer Tip-Top-Luxusbus, der durch ein irrsinnigen Zufall, der wurde dann forensisch untersucht und so. Und da ist durch einen irrsinnigen Zufall und verschiedene Verkettung von verschiedenen technischen Sachen ist da hinten eine Überhitzung entstanden und der Bus ging ins Brennen, wobei der Bus richtig brannte erst als er stand. Wenn der fährt, hatte ich ja Fahrtwindkühlung und dann hat es so gequalmt da hinten. Wir hatten das Glück auch, weil das eben ein sehr gutes, routiniertes Busunternehmen war, dass die Busfahrer auch alle geschult waren auf solche Situationen. Das heißt, der Busfahrer hat geschaut, wie weit geht das, wie weit kann ich es verantworten, noch weiterzufahren und hat nicht auf der Autobahn irgendwo gehalten, sondern hat eine Ausfahrt noch genommen und in der Ausfahrt dann alle evakuiert, auch alle Koffer evakuiert, bis auf 1-2 Rucksäcke, glaube ich, die drin blieben. Und es ist also niemand zu Schaden gekommen. Es war natürlich irgendwie schon eine traumatische Geschichte, aber wir hatten sehr, sehr viel Glück damit.
Dann schauen wir noch mal ein bisschen auf andere Orchester. Sie waren ja auch bei den Berliner Philharmonikern. Wenn Sie das jetzt so vergleichen, wo sind da die Bamberger, wenn wir beispielsweise zu den Berlinern oder auch zu den Wiener Philharmonikern, also zu den großen deutschen oder europäischen Spitzenorchestern schauen, wie wirkt sich da so Ihr Markenkern aus? Sind Sie wirklich mit diesem böhmischen Klang, mit der Tradition, mit Ihrer Geschichte etwas Besonderes, dass Sie auch ja so besonders wahrgenommen werden?
Dieser böhmische Klang oder die Tradition ist wirklich ein Unique Selling Point für uns geworden. Und als ich hier angefangen habe, wollte ich das eigentlich gar nicht so stark forcieren, weil ich finde auch immer, man muss eher in die Zukunft blicken, als jetzt ständig auf die Vergangenheit zurück. Aber wir haben festgestellt, dass das etwas ist, was von den Journalisten und auch vom Publikum sehr, sehr stark rezipiert wurde, auch sehr, sehr stark positiv aufgenommen wurde. Und als wir dann noch Jakub Ruscha als neuen Chefdirigenten hatten, den wir nicht engagiert haben, weil er ein Tscheche ist, ne? Das war ein absoluter Zufall. Da hat sich auf einmal ein Kreis gerundet und die Geschichte war perfekt. Also dieses Storytelling, was ja jedes Unternehmen irgendwie gesagt kriegt, das müsst ihr machen, damit kriegt ihr Kunden und so weiter. Das war bei uns, die Story war auf einmal da. Also wir mussten sie gar nicht erst erfinden oder ins Boot setzen und so weiter, sondern wir mussten sie nur formulieren und hatten auf einmal einen ja eben USP, der zusammen auch mit der Musik, die wir gespielt haben, auch mit Smetana, mein Vaterland und so weiter, Dvořák, Mahler und so, eine Komplettheit in diesem Repertoirebereich erreichte, was uns sehr weit bringt, was uns dann eben auch so was wie Einladung zu Residenzen beim Edinburgh Festival eingebracht hat. Drei Konzerte mit Symphonie von Zug oder Hans Rott oder so. Ja, damit kommt man ja normalerweise nicht an die großen Festivals, aber durch diese Story und die Verbindung, die sie dahinter haben, war das auf einmal möglich und wurde auch gutiert und wurde auch vom Publikum jeweils angenommen.
Wenn Sie jetzt auf Ihre Intendanz zurückblicken bis heute, also gut 12 Jahre, welchen persönlichen Höhepunkt oder welche persönlichen Höhepunkte würden Sie da benennen? Was waren so ein Highlight, wo Sie sagen, das war wirklich klasse?
Oh, das ist sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Es sind eigentlich immer wieder Highlights da. Es sind immer wieder, jede Tournee hat ihre Besonderheiten und ihre Höhepunkte. Jede CD, die es noch gibt, oder auch DVD, die wir hier auf dem Tisch liegen haben, hat eine Geschichte dahinter. Gerade haben wir jetzt eine DVD auf den Markt gebracht zum 97. mit Herbert Blomstedt, wo wir Bruckner 9 in St. Florian aufgenommen haben, was einfach herzberührend großartig gewesen ist. Ich persönlich bin, glaube ich, sehr stolz und glücklich, dass wir durch diese Pandemie sehr gut durchgekommen sind und die Probleme, die wir dort hatten, auch zum Teil genutzt haben als Chance, um uns weiterzuentwickeln, um über das Orchester nachzudenken, um Innovationen auszuprobieren. Im Prinzip haben wir ja diese 1,50 Meter Abstand erfunden durch unsere Abstandsmessungen und Luftströmungsmessungen hier in Bamberg, die nur durch einen Zufall gerade da in den ersten Wochen nach der Pandemie hier passieren konnte, wo nur durch einen Zufall der bayerische Kunstminister, gerade Vorsitzender der KMK war, der dann diese Messungen in diese ganze Diskussion eingespeist hat und auf einmal waren die 1,50 da, wo vorher doch, wir wissen alle, 6 bis 12 Meter für Blechbläser irgendwie vorgeschlagen wurden. Also wir haben viel gemacht, konnten auch viel machen, weil Bayern dann relativ bald wieder geöffnet hat, wo wir auch Konzerte vor 50 oder 100 Menschen gemacht haben, wo wir im Sommer 2020 einen internationalen Dirigentenwettbewerb durchgeführt haben, in sozusagen halbhybrider Form mit den meisten Kandidaten, die durch verschiedene wilde Wege einreisen durften, mit einer Jury, die zum Teil dort war, zum Teil online in USA vor den Bildschirmen. Und das waren, glaube ich, schon, das war schon eine Leistung, damit hinzukommen, vor allem, weil es für uns alle ja eine völlig neue und überraschende Situation war, die wir dort zu bewältigen hatten.
Wann steht der nächste Dirigentenwettbewerb an?
Der kommt auch nächstes Jahr im Juni, Juli 2026.
Also 2026 guckt die Orchesterwelt wieder nach Bamberg, um zu schauen, wer dort den ersten Preis oder wer dort einen Preis macht. Herr Ax, wir kommen so langsam auf die Zielgerade und normalerweise kommt an dieser Stelle immer die obligatorische Frage nach einem Musiker- oder Dirigentenwitz. Also Musiker frage ich einen Musikerwitz, Dirigenten einen Dirigentenwitz. Haben Sie einen Intendantenwitz auf Lager?
Ein Intendantenwitz.
Also eine Anekdote wird jetzt auch gehen.
Also ich habe was sehr Schönes, das ist aber, das ist eine Geschichte von Herbert von Karajan. Ich weiß noch nicht, wie gut die sich im Podcast erzählen lässt. Aber es gab mal einen Porträtfilm über Karajan, wo er bei den Proben der Missa Solemnis auch gefilmt wurde und dokumentiert wurde. Und dann gab es eine Generalpause darin. Und während Karajan geschlossene Augen, Close-up, gerade die Generalpause zelebrierte, kickste irgendeine Oboe rein. Und alles brach auseinander und Karajan schüttelte den Kopf und sagte, das ist alles nicht gut, wir müssen nochmal anfangen. Und sagte, meine Damen und Herren, ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte aus meiner Jugend. Als ich klein war, wurde im Bauernhaus gegenüber ein neues Klavier, ein Flügel angeliefert. Und der sollte ins Wohnzimmer, was natürlich oben im ersten Stock war im Bauernhaus. Und irgendwie standen die dann da, die vier Burschen, die diesen Flügel heben wollten. Und die gingen aber nicht zur Tür rein, aber oben über den Balkon ging's. Und die hatten dann so eine diese Transportnase mit dieser Seilwinde, wie das damals üblich war, und haben den also angepackt. Und vier starke Burschen zogen mit dem Seil diesen Flügel Meter für Meter hoch. Und gerade als er genau auf Balkonhöhe war, riss das Seil und der Flügel krachte runter. Und dann sieht man so einen Schwenk über den Chor und das Orchester und alle schauen ganz verzweifelt. Und Karajan sagt, und dann war da der Bauer von nebenan und der sagte nur, es hätte eh zerlegt werden müssen.
Ja, eine schöne Geschichte in der Geschichte. Ja, wunderbar. Und jetzt wirklich die allerletzte Frage. Was wünschen Sie sich ganz konkret aus Ihrem Maschinenraum für die Bamberger Symphoniker, wenn Sie auf die kommenden Monate und das nächste Jahr schauen?
Ich wünsche mir, dass unser Publikum nicht nur in Bamberg, sondern auch in der ganzen Welt weiterhin so treu bei uns ist und dass es auch neugierig bleibt und auch andere Orchester, andere Opernhäuser, andere Theater weiter besucht, weil wir in dieser Zeit, glaube ich, einfach zeigen müssen, dass Kultur, Live-Kultur sehr, sehr relevant ist und nicht immer nur sagen müssen, oh, da hapert es noch und hier sind wir noch nicht wieder ganz voll ausgelastet und so. Gerade um politisch zu zeigen, wie wichtig die Kultur für uns ist.
Das war klangvoll. Gerald Mertens im Gespräch mit Markus Rudolf Axt.